Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Christian Underwood. Christian ist Unternehmer, Berater mit über 17 Jahren Beratungspraxis bei Strategie-, Transformations- und Innovationsprozessen in KMUs, Familien- und börsennotierten Unternehmen. Herzlich willkommen, Christian. Freut mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Christian, du bist Unternehmer und Berater mit dem Schwerpunkt Strategie. Hast auch ein Buch geschrieben, Hoffnung ist keine Strategie. Und kennst dich in Strategieprozessen sehr gut aus, hast da sehr viele Unternehmen begleitet. Wie ist es für dich zu dieser Spezialisierung, sag ich mal, oder zu dieser thematischen Fokussierung gekommen?
Mhm. Ja, genau. Den eigenen Fokus finden ist ja immer schon so eine Aufgabe. Hat ein paar Tage gedauert. Zwei Erklärungen so ein bisschen. Eine ist eine sehr persönliche und andere eher eine professionelle. Ich starte mal mit der professionellen. Ich habe mich früher sehr, ich sag mal, mit der Vermittlung und dem, ja, ich sag mal, dem Transformationsmanagement oder Change Management, hieß es dann früher mal noch, beschäftigt. Das heißt, wir mussten den Leuten immer erklären, was jetzt alles anders wird, aber wir konnten es meistens nicht, weil es keine Strategie gab. Also, und das war so ein Punkt, warum ich da, ich sage jetzt mal, entlang der Value Chain ein bisschen weiter nach vorne gerutscht bin, weil ich gesagt habe, wir können diese ganzen Transformationsprozesse nicht gestalten, wenn nicht klar ist, warum tun wir das, mit welcher Zielsetzung, mit welcher Strategie. Und die Abwesenheit von Strategie ist das, was einem dann häufig, selbst in sehr großen Läden, begegnet. Und die zweite Erklärung ist eine sehr persönliche. Deshalb lege ich auf das Unternehmer auch so viel Wert. Ich komme auch aus einem kleinen Familienunternehmen und habe das halt auch selber persönlich erlebt, wie das ist. Da kann man sein Handwerk, aber das ist meistens kein Management- oder Strategiehandwerk. Und es ist deshalb meiner Meinung nach, insbesondere auch im deutschen Mittelstand, noch ein Thema, dass man, ja, wobei man sich so ungern unterstützen lässt, weil das muss man doch alles selber können. Aber manchmal muss man halt auch Leute fragen, die das ein oder andere vielleicht auch besser können oder einen dabei helfen, es selber besser zu machen. Geht gar nicht darum, sich nur einen Schlaumeier reinzuholen, der einem dann die Welt erklärt.
Ja, apropos Schlaumeier, der die Welt erklärt. Du meintest in einem Satz, dass die Menschen, mit denen man sich nicht so gerne unterhalten möchte, der Politiker, wer war das noch, der Politiker?
Der Immobilienmakler ist auch ganz weit vorne, ja.
Der Immobilienmakler, der Politiker und der Strategieberater. Woher kommt diese Aversion gegen so etwas super Wichtiges, meiner Meinung
nach? Ja. Also sind ja quasi fast alles sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten, aber das hat so ein, also insbesondere das Thema Strategieberater hat halt einfach einen wahnsinnig schlechten Ruf bekommen, auf jeden Fall in Deutschland, da kann ich das definitiv auch beurteilen. Da wurden die Menschen da draußen, auch die Unternehmensführer, einfach systematisch jahrelang am Ring durch die Manege geführt. Und das werden sie heute teilweise noch in sehr, ich sag mal, bei Beratungskollegen mit einem sehr Oldschool-Verständnis. Ne? Die klassischen Vorurteile, da kommen die jungen Leute, die haben noch eh keine Ahnung von dem, was wir hier tun, mhm, und machen aber auch verdammt wichtig. Und ich muss sagen, es ist mir leider halt auch sehr oft begegnet, will mich da jetzt vielleicht persönlich gar nicht ausnehmen, mhm, in der Vergangenheit. Und da aber einfach mal wirklich zu verstehen, was es bedeutet, das Unternehmen selber zu führen und ein anderes Verständnis, Fingerspitzengefühl zu haben, gar nicht belehren zu wollen, sondern als Ratgeber nicht nur an der Seite zu stehen, sondern auch Impulse zu geben, mhm, ist ein anderes Rollenverständnis, weshalb ich eigentlich mittlerweile ungern von Strategieberatung spreche, von dem, was wir machen. Kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf. Das ist eher eigentlich, wie die Menschen Strategie einfach selber besser machen können. Mhm. Und dabei würde ich oder beziehungsweise unterstützen wir einfach sehr, sehr gern. Mit allem, was es dafür braucht.
Mhm. Selber machen ist das Stichwort. Du sagst, dass, ja, dass früher so oldschool-mäßig Strategieberatung so drüber gestülpt wurde, ne? Sehr belehrend von oben herab. Und dann hat man so auf diese klassische Unternehmensberatung, ne? Tatsächlich die jungen Leute, die da gekommen sind, so richtig viel mit dem Einfühlen und mit dem Verständnis des Unternehmensfeldes hat das ja auch gar nichts zu tun mit dem Marktumfeld, Zielgruppenverständnis. Das muss ja irgendwie auch alles beachtet werden. Da kann man ja nicht irgendwie so nach Schema F 0815 was drüber stülpen, ne?
Ja, das ist richtig. Also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass die Kollegen nicht gut analysieren können. Also weiß Gott nicht. Es sind sehr smarte Menschen da draußen in vielen Beratungen heute noch unterwegs, die auch meiner Meinung nach alle ihre Berechtigungen haben. Also das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber das, was ich auf jeden Fall im mittelständischen Umfeld sehe, brauche es da ein bisschen was anderes. Und wenn ich will, dass die Strategie wirklich von meinem Führungsteam getragen wird und nachher auch von der gesamten Mannschaft, dann kann ich nicht was nehmen, was jemand da draußen entwickelt oder analysiert hat und die Vorschläge macht. Das kann maximal ein Impuls sein. Und deshalb lege ich persönlich und wir auch sehr großen Wert. Und da sind sehr, sehr viele Elemente, die kennen wir dann aus so Themen wie Open Strategy oder auch aus Change Management involvierenden Themen, Co-Creation. Mhm. Also das ist alles irgendwie mit in unseren Prozessen dabei. Aber ich mache es mal einfach, wenn ich ein Team habe, das gemeinsam die Strategie erarbeitet und sie auch gemeinsam analysiert hat, was nicht so einfach ist, weil das machen die ja nicht jeden Tag wie diese kleinen, wie die jungen Berater. Mhm. Von daher können die das vielleicht gar nicht so gut und brauchen da eine andere Art der Unterstützung, das zu tun. Aber die Selbsterkenntnis in dem Moment, während sie es tun, wenn sie es gemeinsam machen und das gemeinsame Verständnis, das sie dann entwickeln, von dem, wo sie stehen und wo sie hinwollen, hat eine viel, viel größere Strahlkraft, als zu sagen, wir haben jetzt hier die perfekte Strategie, die wurde super ausgearbeitet, nur noch ein Qualitätsstempel draus, aber keiner glaubt dran. Das bringt gar nichts. Also dann habe ich lieber eine, die ist nur 60%, aber alle glauben dran, das wird das Unternehmen 10-mal weiterbringen als die beste Strategie, an die keiner glaubt.
Ja, ganz genau. Und diese Strategie selber machen, ist Strategie selber machen nicht einfach nur gutes Unternehmertum, gut unternehmerisch denken, eine Vision entwickeln?
In Teilen aber auch nein. Mhm. Also jetzt gibt es natürlich sehr erfolgreiche, auch deutsche mittelständische Familienunternehmen, die haben in 60 Jahren niemals einen strukturierten Strategieprozess gemacht. Und sind total erfolgreich. Absolute Hidden Champions. Mhm. So. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zeitlich in ein anderes Fahrwasser. Oder manche Unternehmen kommen auch in ein anderes Fahrwasser, wo sie plötzlich so Themen haben wie, wir müssen uns eigentlich verdoppeln, um da überhaupt noch in diesem Wettbewerb bestehen zu können. Der Kostendruck ist so gewachsen, die Verlässlichkeit der Kunden und Beauftragung sind nicht mehr wie vor 30 oder 20 oder 10 Jahren. Die haben sich einfach mal verändert und diese Wahrheit kommt wirklich langsam auch überall an. Und da braucht es ein anderes Handwerkszeug als nur das gute unternehmerische Gefühl und die, ich sag mal, vielleicht auch sehr gut entwickelte Strategie, die sich dann einer da am Wochenende mal zu Hause ausgedacht hat und am nächsten Montag musste der ganze Laden in eine Richtung laufen. Ich glaube, dass so Führung auch nicht mehr funktioniert, heutzutage nicht mehr ganz so gut funktioniert. In Teilen vielleicht schon noch. Und das einfach eine Strukturierung und auch eine Anleitung, das ein bisschen systematischer zu machen, auch den Führungskreis ein bisschen breiter aufzumachen, dass man nicht sozusagen noch der, ja, der alleinkämpfende Zorro da ist, der, der alles wissen muss, der alles kennen muss und der auf alles eine Antwort hat.
Mhm.
Ich glaube, die Unternehmerpersonen werden auch weniger.
Ja, auf jeden Fall. Also da hast du auch was gesagt, die Zeiten ändern sich. Das normale Erfolgreichsein reicht nicht mehr. Wir müssen tiefer gehen, wir müssen uns anders aufstellen, wir müssen uns auch die Hilfe holen, weil viele ja auch mit der Zeit betriebsblind sind und wir haben einfach unsere eigenen blinden Flecke, ja, die wir uns gerne aufzeigen lassen können, um erfolgreich zu bleiben. Ne?
Ja, absolut, absolut. Und da sollte man hinschauen, ne?
Ja.
Ganz gut.
Ja, genau. Was siehst du so als aktuelle Trends und Entwicklungen im Strategiebereich?
Also da, sicherlich ein Trend ist das Thema selber machen und selber professionell machen, den wir auch ein bisschen mit unserer Software versuchen zu unterstützen. Also definitiv dann auch zum selber machen ein Trend der Digitalisierung des Strategieprozesses. Und einen echten Strategieprozess zu haben, der end-to-end funktioniert. Das ist auch ein Thema, auf das ich absolut setze, auch mit unserer Company, ja, mit Strategy Frame, weil wir einfach sagen, wie oft waren Unternehmen schon in der Strategieklausur, ohne Agenda, ohne Vorbereitung, 2 Tage richtig schön verschwendet, am Abend schön an der Theke gehoben, aber ausgekommen ist so wirklich, ist vielleicht doch nichts. Und also die Zeit haben wir alle nicht mehr.
Ja.
Also definitiv nicht. Hoffentlich haben wir noch die 2 Tage, aber die müssen wir dann auch wirklich nutzen.
Mhm.
Und das sollte wirklich aber auch in den ganzheitlichen Prozess eingegossen sein und nicht mal so machen wir einmal im Jahr, wenn wir sonst nichts zu tun haben. Also das systematischer anzugehen, ist eigentlich auch zu Routinen zu machen, ist definitiv auch ein Trend. Strategie dann auch wirklich nachhalten zu können, digital abbilden zu können. Das sind so Themen, die, die auf jeden Fall funktionieren und die heute auch digital machbar sind. Also auch Markt-Know-how. Früher war es das Bauchgefühl oder ich war auf der Messe und dann wusste ich schon, wie das läuft. Heute sich aber vielleicht eine Market Intelligence aufzusetzen mit diesem Wissen und das einfach zu automatisieren, das muss keine 10.000 von Euros kosten. Aber da kann man einfach sehr smart, sehr, sehr gute Lösungen finden, um doch noch mal ein bisschen die Nase weiter vorne zu haben. Also das sind so, Digitalisierung ist ein sehr, sehr großes Thema und da ist der Strategieprozess noch einer der wenigen im Unternehmen, der da noch sehr weit hinten dran hängt. Also ich sag mal, Excel und PowerPoint ist da meistens noch die Digitalisierung, wenn man einen Prozess hat.
Ja, ja, ganz genau. Welche Methoden und Werkzeuge bietest oder sind für dich am zielführendsten in deiner Praxis oder in deiner Arbeit?
Ja, also wir haben mit dem Strategy Frame ja eigentlich eine Methodik und einen Prozess zusammen entwickelt. Und jetzt sage ich nicht, ich habe sozusagen die Welt der Strategiemethoden neu erfunden. Da draußen gibt es so viel und viele kennen das auch. Porter 5 Forces, Pestel-Analysen. Also da gibt es ja wahnsinnig viel und das ist auch alles total wahnsinnig clever. Und wir haben damals, ich habe das Buch zusammen mit Professor Jürgen Weigand von der WHU geschrieben, Hoffnung ist keine Strategie, haben wir gesagt, wir wollen jetzt die Welt nicht neu erfinden, da ist verdammt viel Gutes da. So, und diese Methodendiskussion ist aber schon so ein Kern des Problems. Dann beschäftigen sich 5 Leute nur damit, welche Art der Analyse jetzt finden und sie kümmern sich aber nicht um die Analyse und den Content selber. Und deshalb haben wir gesagt, wir treffen einfach mal, wir schaffen ein Meta-Framework, das ganzheitlich alles Inhaltliche abdeckt und verbinden das mit einem End-to-End-Workflow als Prozess. Das ist, glaube ich, schon wichtig in der Kombination, nicht nur die einzelne Methodik sich zu betrachten, sondern ein ganzheitliches Verständnis zu haben. Darunter können dann unterschiedliche Methoden hängen. Da hängen bei uns im Buch, und das Buch war dann halt auch irgendwann mal zu Ende bei 286 Seiten, da mussten wir uns mal für jede Analyseform für eine entscheiden. In unserer Software, die wir anbieten, haben wir da schon ein bisschen mehr Variation, da je nachdem, was passiert. Und wenn wir auch wirklich noch begleiten, also wir haben viele Kunden, die machen es schon komplett selber mit der Software, aber wenn wir auch begleiten und merken, das passt da nicht, weil die haben da irgendwie eine andere Herangehensweise oder Aufgabenstellung, dann können wir auch andere Sachen nochmal einbinden und anbieten. Ne? Aber das Wichtige und Entscheidende ist eigentlich zu sagen, wir haben eine inhaltliche Plattform und alle verstehen dann auch, was von ihnen gefragt ist. Also unser Frame macht das sehr einfach. Ich sage immer, das sind ein paar Kästchen. Wenn ihr die nachher alle ausgefüllt habt, dann habt ihr, wenn es inhaltlich gut gemacht ist, eine echte Strategie. Aber die braucht auch den Prozess, weil ohne den Prozess ist der Content auch wertlos.
Absolut. Und wie misst du hinterher den Erfolg von, ich sag mal, von Methode oder Erarbeitung und Prozess.
Mhm.
Worauf achtest du da oder wo, was siehst du bei deinen Kunden? Worauf achten die? Oder was, wo soll da hinterher rauskommen für sie?
Also in the long run wollen die Unternehmen ja wirklich was verändern. Mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Zukunftsfähigkeit, mehr, keine Ahnung, neuen Geschäftsbereich. Also am Ende muss ich es wirklich an dieser Wirkung messen lassen. Punkt.
Mhm.
So, jetzt kann man sagen, okay, wie weit beeinflussen wir das dann da vorne und über 5 Jahre, da passiert ja dann auch nochmal viel. Aber es gibt durchaus Kunden, die haben ja auch schon über 10 Jahre begleitet, da hatten wir die Software noch nicht, aber die Methodik. Und die kommen dann auch nach 5 Jahren wieder und sagen so, das war gut, es hat uns in die richtige Richtung geführt. Und das ist schon mal das erste Zeichen, finde ich. Und daran muss es sich am Ende auch messen lassen, weil den Prozess nur zu machen, des Prozesswegens, macht schon mal keinen Sinn. Zweiter wichtiger Punkt, den viele beschreiben, also wir haben das Thema ja, ne, und in deinem Podcast gibt es ja auch so viele Themen und ne, Purpose ist ja ein großes Thema. Und der Purpose ist ja wichtig, der ist total wichtig, aber der braucht auch Strategie, weil sonst kann man den so schlecht nachverfolgen. Und dann weiß
oder
man
auch
ja nicht, was der eigene Beitrag und umsetzen. Ne? Also Purpose ohne Strategie ist richtig hart, weil dann geht es mir richtig schlecht, weil dann weiß ich, warum ich das mache, aber ich weiß nicht, wie und wie ich da hinkomme und wie wir das umsetzen, wie wir das gemeinschaftlich auch dann in die Welt bringen. Und deshalb ist Strategie da so für viele Menschen und in vielen Unternehmen schreien viele Mitarbeiter danach. Es ist wirklich so. Wir haben wirklich auch schon Anrufe gehabt, da ging es dem Laden blendend. Hat der Geschäftsführer gesagt, mich nerven aber die Mitarbeiter, die sagen alle, die wollen endlich mal die Strategie, wir haben doch eine. Aber die sagen immer, ich habe sie ihnen nicht erklärt. Und dabei kann das auch helfen. Auf dem Weg merkt er dann auch, dass er vielleicht noch ein bisschen
ruckelt oder gar nicht
vielleicht
so klar
auch noch ein bisschen adjustieren muss. Ja. Aber grundsätzlich ist das auch so ein Thema, wo ich sage so, und dann ist es auch ein Erfolg. Er hatte heute gerade zufällig einen kleinen Steuerungskreis, wo alle nach der Strategieentwicklung über die Aktivierung der Mitarbeiter sprechen. Und dann kommen so Sätze wie, da haben mich selbst die größten Kritiker jetzt mal angesprochen und gesagt so, also ganz ehrlich, ich habe gedacht, das, was ihr da jetzt wieder die letzten 3 Monate, 6 Monate entwickelt habt, das erklärt ihr wieder nicht, keiner versteht's, aber ihr habt euch so viel Mühe gegeben und so viel Wertschätzung auch in der Vermittlung, das finde ich richtig gut. Inhaltlich stehe ich vielleicht nicht hinter allem, aber ich akzeptiere das erstmal und das ist schon ein Wert an sich. Und das ist der erste kleine, wirklich wichtige Wert. Und der kommt direkt nach dem, dass wir ein Führungsteam haben, das ein gemeinsames Verständnis darüber hat, wo wir stehen, wo wir hinwollen und was wir anpacken müssen.
Du sprachst gerade den Purpose an, der sich ja durch meinen Podcast auch zieht. Wie sieht es mit der Vision aus? Weil Strategie ist ja auch schon mal ein Riesending. Sich die
Aber
Fragen
ohne
zu stellen.
Schwer, ne?
Ja.
Ja.
Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Warum gehe ich dafür los? Wo hat die Vision ihren Platz in der Strategie bei euch? Überhaupt wichtig? Ne?
Also, ja, es ist auf jeden Fall mega wichtig. Wenn du fragst nach dem Platz, dann sage ich, bei uns in der Mitte ganz oben in unserem Framework, da gibt es ein Kästchen, da gehört er nämlich genau rein. Da haben wir den auch da vorgesehen. Beim Leitbild ist es halt so, die werden halt häufig immer noch mit D geschrieben und nicht mit T, weil sie nicht leiten und führen, sondern weil sie ja leiden sind, weil die irgendwie an der Wand hängen und keiner was damit anfangen kann. Das ist tatsächlich häufig so. Wir haben immer noch das Problem, was ist eine Mission, was ist eine Vision, das zu unterscheiden. Wir wissen es alle, die sich ein bisschen damit beschäftigen, Riesenproblem. Jetzt gibt es noch Purpose, dann gibt es noch Identity, dann gibt es noch Why-Statement von Simon Sinek. Also dann gibt es auch B-Hacks, Big Harry's Audacious Goal. Also da haben wir schon so ein echtes Sammelsurium. Großartig. Und ich habe sogar schon Kollegen gehabt, die hatten ein Leitbild mit allem, dann haben sie noch ein Purpose. Also ne, da weißt du schon gar nicht mehr, was ist jetzt wirklich wichtig. Und es ist brutal wichtig. Viele unserer Kunden haben aber in dem Prozess, wenn sie zu uns kommen, gar nicht die Zeit, nochmal einen Leitbildprozess vorzuschalten. Den ich immer empfehlen würde, den auch zu entkoppeln vom Strategieprozess. Weil die Zeit ist nicht da.
Ja.
Da können wir nicht nochmal ein halbes Jahr vorher irgendwie in die Sinnfindung gehen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie so einen kleinen Hack. Und dieser Hack heißt bei uns Impact Statement oder Wirkungsversprechen. Weil wir gesagt haben, da verbinden wir quasi den Beitrag, den wir leisten wollen, mit der Wirkung, die wir erzeugen wollen. Und zwar einer Wirkung, über dem wir wollen Geld verdienen.
Genau.
Und das schaffen wir tatsächlich entweder in unserem Workshop-Format in 2,5 Stunden, mit dem engsten Führungskreis zu entwickeln oder vorgelagert in einem Eintagesworkshop. Das ist meistens sogar so gut, dass sie sagen, ey, das letzte Mal, als wir das gemacht haben vor 10 Jahren, da haben wir da irgendwie ein halbes Jahr für gebraucht.
Ja,
das hat irgendwie 2,5 Stunden gedauert. Und es trägt trotzdem.
Ja,
also es geht gar nicht mal um die Zeit. Natürlich hat man dann nicht so viele Menschen involviert, wie man das eigentlich sollte bei so einer Entwicklung. Aber es hilft dann zumindest mal auf dem Weg. Und manchmal sind die Schmerzen dann halt woanders. Es gibt aber bei uns keinen Strategieprozess, wo wir nicht das entweder aus dem Bestehenden gefüllt haben oder das mit dem Wirkungsversprechen besetzen oder entwickeln.
Ja, ganz genau. Also das ist kein Hexenwerk und da kann man relativ schnell hinkommen auch zu diesem Versprechen, Impact-Versprechen, finde ich übrigens ein sehr schönes Wort.
Danke.
Ja, was sind so die größten Herausforderungen von Unternehmen, wenn es um Wettbewerb und Marktpositionierung geht, um sich da abzugrenzen von der Strategie? Kann man sagen, wir brauchen unsere absolute eigene Strategie oder kann man auch mal von Best Practices lernen, sich anschauen hier, was die machen? Top, geht ja top nach vorne. Wie also, stehst du dazu?
Ja, also lernen ist immer gut. Ist nie verkehrt. Eins zu eins kopieren funktioniert auch nie.
Nee.
Muss man auch sagen. Ne? Also es muss dann schon auch passen.
Mhm.
Was ist die größte Herausforderung? Erstmal zu wissen, was sind denn unsere Märkte heute und morgen? Wer sind unsere Wettbewerber, direkt und indirekt? Da geht's los. Also wenn ich in so einen Prozess häufig ja mit reinkomme, dann frage ich nach den Wettbewerbern, dann sagen mir 5 Leute, 10 unterschiedliche Wettbewerber. Das ist vielleicht auch alles richtig, aber wirklich auch zu wissen, wer ist wirklich der Feind, gegen wen verlieren wir wirklich und in welchen Märkten sind wir drin, wo wollen wir drin sein und wo macht es total Sinn, morgen vielleicht sogar drin zu sein. Das sind schon die wesentlichen Fragen. Die werden sich nicht so häufig gestellt, weil wir machen das doch schon, das machen wir doch auch schon seit 40 Jahren. Und dann läuft das halt so, aber das mal auf den Prüfstand zu stellen, sich auch wirklich mal Wachstumspotenziale in sei es regionalen Märkten, sei es in Segmenten der Märkte, in Kundensegmenten, aber auch dann anzuschauen, wie gut sind die Wettbewerber unterwegs und nicht nur, was haben die für Produkte, sondern wie profitabel sind die?
Yeah.
Sagt jetzt jeder, wie finden wir das denn raus? Ganz ehrlich, heutzutage finden wir fast alles raus.
Ja,
es ist wirklich möglich und ich merke, die wenigsten sind sogar bereit, einmal Google anzuwerfen. Dann gibt es auch schon verdammt viel. Man kann sehr, sehr viel rausfinden, wenn man es nur will und die richtigen Fragen stellt. Und das ist so die Kernherausforderung, einfach zu sagen, ich will mich wirklich mal damit beschäftigen und ich will es verstehen.
Absolut. Und was die Innovationskraft angeht, oder du sprachst eben von der Zukunftsfähigkeit. Das ist ja auch das Gebot der Stunde, sich anzupassen, zu gucken, wie richten wir uns aus? Was kann Strategie da bewirken in Bezug auf Innovation?
Ja.
Weil ich muss ja auf dem Teller, ich weiß ja, ich kann mir nicht etwas entwickeln oder ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. So, wie soll ich innovieren, wenn ich nicht weiß, was da gibt?
Genau. Ist ein super, super spannendes Thema. Gehört auch definitiv dazu. Viele kennen vielleicht so Business Model Canvas für Business Innovation.
Ja.
Und dann konfrontieren auch viele uns und sagen, ihr habt jetzt auch so einen Canvas. Dann sage ich so, ja, ist was anderes. So, wir starten bei unseren Kunden immer mit dem Kerngeschäft, bevor wir an das Experimentieren, die Innovation gehen. Viele wollen sofort auf der grünen Wiese starten und das ist jetzt auch wirklich einfach Erfahrungswissen aus über 10 Jahren Prozesse, die wir gemacht haben. Und wir sind dann früher auch rein und haben gesagt, ja, jetzt machen wir hier Blue Ocean Strategy, wir erfinden die Welt neu und der Bereichsleiter oder Geschäftsführer hat gesagt, wir können komplett frei denken, Leute, macht mal. Dann haben die komplett frei gedacht, dann haben die plötzlich alles anders gedacht. Ne? Dann gab es diese Produkte gar nicht mehr, die heute hergestellt haben. Und gesagt, wir brauchen doch gar nicht mehr. Und dann nach 2,5 Tagen Workshop sagt dann der Geschäftsführer, ja, aber wir haben schon das Werk geplant und wir müssen das jetzt auslasten. Und dann haben die gesagt, aber wir brauchen diese Produkte gar nicht mehr in Zukunft, weil das ist totale Innovation. Und dann hast du einen Clash. Das funktioniert nicht. Also das sollte heute definitiv ein dualer Prozess sein, der aber auch in 2 Geschwindigkeiten fährt. Und ich muss ein bisschen vorziehen, das ist nämlich das Kerngeschäft. Weil wenn ich mein Kerngeschäft nicht sauber aufgestellt habe, habe ich nicht die Kohle, in die Experimente investieren zu können.
Ja.
So, und das ist total wichtig. Deshalb haben wir das entkoppelt bei uns. Das kann tatsächlich parallel laufen. In der Situationsanalyse haben wir auch das Thema Trends ja drin. Ne? Also wirklich Geschäftsmodell, Innovation, Produkt, Prozess oder genau diese Innovationsthemen. wo wir uns anschauen. Und wenn wir dann sehen, da gibt es Dinge, da müssen wir sofort was tun, dann gründen wir das quasi als zweiten Track raus, weil dafür braucht es dann auch andere Menschen, das zu tun. Das ist nicht der gleiche Kreis an der Stelle. Und das als Konzept gibt es das so ein bisschen als Dual Transformation oder Dual Transformation Strategy, das zu tun. Und ich glaube, das ist was, womit sich viele Mittelständler beschäftigen müssen. Aber viele sind erstmal sofort noch beim Kerngeschäft im Problem. Und ich sage so, löst erstmal diese Themen auf, dann wisst ihr, wie viel Geld ihr noch habt und wie viele Ressourcen ihr noch in Experimente stecken könnt. Dann macht ihr kleine Experimente mit möglichst wenig Scheiterungspotenzial. Und dann ist gut. Also von daher ultra wichtig, aber in der Wahrnehmung und Kommunikation, die wir da draußen auf allen Kanälen ja heutzutage hören, überlagert für mich immer dieses Innovationsthema so, weil das sind so die schönen, coolen, neuen Sachen. Mhm. Aber ich sage so, irgendwo muss das Geld auch heute noch verdient werden, das zu finanzieren.
Mhm. Ganz genau. Mhm. Da kommen wir auch schon in Richtung Change Management. Wie kann Strategie Change Management auffangen oder vielleicht sogar auch vorwegnehmen, wenn es dann zu Widerständen kommt innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Teams, der Bereiche, zur neuen Strategie oder generell zur Ausrichtung?
Ja, also ich habe ja gesagt, ich komme eigentlich hinten aus dem raus.
Lange Zeit Transformationsprozessen, genau.
Und deshalb haben wir gesagt, also ne, wenn die Strategie dann mal da ist und das hat irgendwie nur einer erfunden, so am Wochenende, hat es da aufgeschrieben, dann sollen da jetzt alle in die Richtung laufen. Also es wird nicht funktionieren. Das widerspricht ja schon mal grundsätzlich allem, was wir irgendwie in Change-Themen gelernt haben. Und ich fange mal nur mit Kotters 8 Steps da an, ne? Also jetzt mal vom Klassischsten zu kommen, was da irgendwie da draußen herrscht. Also wir müssen irgendwie so eine kleine Guiding Coalition haben, sage ich mal, den engsten Führungskreis, der das schon mal mit innoviert oder co-kreiert hat. Und gerne sprechen wir da auch schon an alle Mitarbeiter über den Prozess, nicht über die Inhalte. Aber wir sagen, wir machen einen Strategieprozess. Das muss man ja nicht verstecken.
Nee.
Da kann man ab Tag 1 drüber sprechen. Man sollte nur nicht über die Inhalte sprechen, weil die verändern sich vielleicht. Und das sind schon zwei kleine wesentliche Elemente, die ganz wichtig sind. Auf dem Weg, also wir haben so einen sehr, sehr, sehr detaillierten, gestaffelten Prozess, versuchen wir dann auch schon die Führungsmannschaft weitestgehend komplett mit eingebunden zu haben, bevor wir die Strategie kommunizieren. Das heißt, wir haben eigentlich das gesamte Führungsteam im Unternehmen schon damit beschäftigt, Maßnahmen auch zu entwickeln, die auf die Zielsetzung, die im engeren Kreise gefasst wurde, zu machen. Ich bin da kein Freund von so einem komplett Open-Strategy-Ansatz, wo wir sagen, wir entwickeln das jetzt alles bottom-up. Mhm. Da sagt nachher die Geschäftsführer, wir verantworten das, wir glauben da aber nicht dran. Also das ist alles schon erlebt. Ne? Also da kommen heute Kunden, die sagen so, wir haben Open-Strategy gemacht, war ja schön, schöne Selbstbeschäftigung, aber funktioniert ja leider nicht, also für uns im echten Business. Und ich sag mal, die Wahrheit liegt da leider halt in der Mitte. Ne? Also Strategie ist Führung. Und Führung hat auch halt ein paar Top-Down-Elemente, die es dann auch beinhalten muss. Und ich sage auch ganz ehrlich, der Hausmeister wird nicht dafür bezahlt, dass er das Unternehmen strategisch in die richtige Richtung führt. Dafür wird jemand anders bezahlt. Derjenige wird aber auch dafür bezahlt, dafür zu sorgen, dass der Hausmeister genau weiß, was er tun muss in seinem Daily Doing, dass er dazu beitragen kann, das zu unterstützen. Und dann wird da ein Schuh draus an der Stelle. Und dann sprechen wir auch, deshalb spreche ich heute eigentlich gar nicht mehr über Change Management, sondern das muss im Prozesskern angelegt sein. Wir müssen alle schon als Community verstehen, wir müssen alle in eine Co-Kreation kriegen und wir müssen alle auch wirklich aktiv, also nicht nur involvieren und nicht nur kommunizieren, sondern wirklich aktiv in den Prozess dann kriegen. Und aktiv heißt nach der Entwicklung der Gesamtstrategie zu sagen, okay, was heißt das jetzt für dich? Was heißt das für dein Team? Was heißt das für dich persönlich? Welchen Beitrag kannst du leisten? Und nicht mit dem Zeigefinger zu kommen, sondern es so zu formulieren und zu vermitteln, dass derjenige sagt, ey, und das Erlebnis hatte ich heute, sagte, da kam jemand, der hat schon tolle Ideen. Soll ich den jetzt stoppen? Ich so, nein, machen lassen. Super.
Das ja, auf jeden Fall. Da haben wir ja auch jetzt schon das Element, was du angesprochen hast, von Kultur. Ja, Unternehmenskultur.
Ja.
Inwiefern verhält sich Strategieentwicklung auch zur Kultur? Ist die Schaffung einer spezifischen, einer bestimmten Kultur mit bestimmten Werten, mit bestimmten Verhalten, inwiefern ist das auch Teil der Ziele von Strategie? Oder fällt das hinten runter? Oder ist das heute total wichtig, auch eine bestimmte Kultur zu haben?
Ja, zwar Drei Antworten hätte ich dazu.
Ja.
Also zum einen haben wir Kultur sogar in unseren Handlungsfeldern. Das heißt, egal welche Zielsetzungen wir haben, müssen wir auch überlegen, haben wir die richtige Kultur, dieses Ziel zu erreichen, und brauchen wir Maßnahmen, um das zu adjustieren. Also auf der Ebene findet es definitiv statt. So, dann erlebe ich halt viele Unternehmen, die wir begleiten in den Prozessen, die haben heute noch eine andere Kultur, als die sie grundsätzlich sich schon mal denken, die sie bräuchten. Und die ist aber meistens auch sogar anders, als der Prozess, der Strategieprozess dann läuft. Weil der ist ja schon involvierend, ne? Also ich komme auch in Konstellationen, da gibt es irgendwie so einen alten Firmenpatriarchen, ne? Und vielleicht gibt es schon eine nächste Generation. Da wird aber teilweise noch sehr oldschool geführt, weil das einfach so ist. Und plötzlich gibt es so einen Strategieprozess und da sitzen Leute am Tisch, die waren da noch nie involviert in so einem Prozess. Und dann ist das schon der erste Schritt der Veränderung. Dann nennen wir das jetzt aber nicht Kulturveränderung, weil das ist ja kein Selbstzweck, sondern dann tun wir das einfach. Und das bricht das schon auf. Ich sage immer schon, der Strategieprozess, der ist halt auch schon ein Teambildungsprozess, um so einen neuen Führungskreis dann auch so gemeinsam zusammenzubringen und an den Dingen arbeiten zu lassen. Und das verändert schon viel. Und die dritte Dimension, die ich ansprechen würde, ist ein Zitat eines Podcast-Gastes von mir, der gesagt hat, ja, wir wollten das Unternehmen, wir wollten das so verändern. Ich wollte auch die Kultur verändern. Und ich hab viel zu lange Rücksicht auf diese ganzen kulturellen Befindlichkeiten gegeben. Hätte ich das mal lieber schneller den Hebel systematisch umgelegt, weil am Ende die Menschen, die nicht mitgehen wollen, die gehen auch nicht mit. Die gehen dann auch nach einer gewissen Zeit nicht mit. Und einfach viel klarer, viel härter ist vielleicht der falsche Begriff, aber wirklich diese Klarheit zu haben und Konsequenz. Zu wissen, da wollen wir hin. Ja, wir geben auch nochmal ein Stück mit und wir wollen das auch entwickeln. Wir nehmen euch auch mit an der Stelle, aber das hat auch seine Grenzen. Und wenn ihr nicht bereit seid, diese Hürde zu nehmen, dann seid ihr vielleicht auch die Falschen morgen. Und wir können nicht immer alle mitnehmen. Es wird nie 100% geben an der Stelle. Und das dürfen wir auch gar nicht versuchen, weil dann verschwenden wir wahnsinnig viel Ressourcen für die nur behindern, dass wir in die Zukunft kommen. Und die ganz vorne weglaufen, die sagen so, also diejenigen, die die ganze Zeit sträuben und nichts tun, die kriegen die größte Aufmerksamkeit.
Ja, ja, ganz
klar. Das ist vielleicht auch nicht die richtige Botschaft dann.
Ja, kommen wir mal zu einem anderen Punkt, und das ist Langfristigkeit. Langfristigkeit versus kurzfristige Planung. Oder wo setzt ihr damit der Strategieentwicklung an? Ist das auf jeden Fall immer langfristig oder?
Also
Strategie auch kurzfristige
Planung, und Planung ist nicht Strategie, aber eine Strategie zu haben, um die Planung die jährliche machen zu können, wäre schon mal ganz hilfreich und nicht nur plus minus 10% Budget, wie das ja halt häufig so läuft. Deshalb, wir können das gerne verzahnen, aber der Zeithorizont der Strategien, die wir heute machen, so in den letzten 5 Jahren, der beläuft sich, und das würde ich heute schon als langfristig bezeichnen, vor ein paar Jahren wäre das noch anders gewesen, sind 3 bis 5 Jahre. Und bei 5 Jahren, ganz ehrlich, da sind alle schon so, 5 Jahre, wissen wir da, ob das wirklich so wird. Also 3 Jahre ist schon eher so der Zeithorizont. Das ist eigentlich ja eher schon so eine Mittelfristplanung in der klassischen Bezeichnung, aber irgendwo da so liegt heute die Wahrheit. Früher waren es eher mal 10 Jahre oder 7 Jahre. Das gibt es gar nicht mehr, also außer in Modellen, wo sich es wirklich dreht, aber das habe ich quasi in den letzten 6 Jahren nicht mehr gesehen. Und alles unter 3 Jahren ist quasi nicht wirklich eine Strategie, sind wir ehrlich.
Okay. Gut, also da ist schon, ich meine, okay, dann pendelt sich das so wirklich bei 3 Jahren ein, ne?
Ja, so die drei ist schon so die Mehrheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so ein bisschen auf Sicht fahren, aber nochmal kurz drüber gucken.
Also das hat sich dann schon verschoben, der Zeitrahmen, finde ich.
Absolut.
Also sehr verkürzt, ne? Das langfristig jetzt schon, das ist was früher.
Ja.
Oder das das Langfristige, das Kurzfristige geworden. Nee, das Kurzfristige, das Langfristige geworden ist. So.
Ja, ist eher das Mittelfristige, glaube ich, ist jetzt ein bisschen das Langfristige, aber das ist schon so, weil wir einfach, also ich sag mal, die Innovationszyklen sind halt wesentlich kürzer geworden.
Ja.
So, das muss man einfach akzeptieren und damit muss man umgehen. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann läuft man da auch in die falsche Richtung. Und in dem Zeithorizont muss auch, viele sprechen dann jetzt ja von agilen Strategien. Ich sag mal, die Strategie, die früher nur in Stein gemeißelt wurde, die war auch nicht clever. Also da muss eine gewisse ja, Flexibilität sein, sich ja an Umstände anzupassen.
Mhm.
Aber die Grundrichtung sollte stimmen.
Ja.
Ne? Die sollte, und dafür, ne, du hast eben gesagt, Leitbild oder Purpose kann dann schon mal hilfreich sein, das zu wissen. Aber darunter kann man ja adjustieren. Also das heißt ja nicht, dass ich nicht in meinem Angebotsportfolio oder in den Kundensegmenten Dinge verändern kann. Mhm. Muss vielleicht auch einen Zeithorizont. Ne?
Ja, und selbst eine Vision muss man zeitgemäß formulieren. Man kann nicht die Vision von vor 30 Jahren genauso nehmen und denken, dass sie heute noch aktuell ist. Also
da gebe ich dir recht, da ein Update fahren. Aber die, die man jetzt formuliert, die sollte mal zumindest mal länger als die 3 Jahre sein.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Die hält dann vielleicht nicht mehr 30, aber vielleicht hält die dann 10 Jahre. Wäre ja auch schon mal was.
Ja, genau. Dann gibt es im Unternehmen, wir sprechen jetzt immer vom Führungskreis, von den obersten Gremien. Wie sieht das mit den ganzen Stakeholdern aus, die es da ja noch gibt? Die Gesellschafter, die Inhaber, die nicht mehr aktiv sind, die Aktionäre und so weiter.
Mhm.
Wie werden die mit einbezogen oder sind die eher außen vor? Und die Kunden, absolut.
Ja,
und sehr, sehr wichtig.
Potenziell. Habe ich gestern bei einem Kunden gelernt, haben die Lieferanten, weil ohne die Lieferanten würde das Geschäft noch nicht funktionieren. Also ist bei jedem ein bisschen anders natürlich. Mhm. Ne? Also je nach Konstellation, Unternehmensform, Farbe und ich sage mal, im Familienunternehmen, ohne eine saubere Inhaber- oder Gesellschafterstrategie, Familienstrategie auch zu machen, funktioniert nicht. Also wenn ich dann auch in so Prozessen dann sehr intensiv vorne mit drin bin, sage ich so, vielleicht brauchen wir zuerst mal noch was anderes, bevor wir die Unternehmensstrategie brauchen. Ne? Also das kann durchaus ein Punkt sein, daran mal zu arbeiten, weil darüber hat dann vielleicht auch keiner gesprochen. Und dann ist es schön, wenn wir nachher tolle Sachen entwickelt haben, aber es vielleicht im Gesellschafterkreis jemanden gibt mit echt vielleicht nicht wenig Anteilen, der aber persönlich ganz andere Zielsetzungen hat. Und wenn wir das nicht abgeholt haben, dann wäre es schlecht. Also und ich sag mal, das Einfachste ist immer zuhören. Und zuhören beginnt mit Interviews. Also da sind wir sehr qualitativ dann heute auch noch unterwegs. Entweder macht man das selber, aber manchmal ist das halt hilfreich, wenn es ein Externer dann macht, dass einem die Leute dann auch mal wirklich ein bisschen Tacheles erzählen und das sagen, um dann aus der Basis heraus das dann nochmal erarbeiten zu können. Und da sage ich ganz ehrlich, die Leute erzählen einem sehr, sehr gerne alles und das ist auch sehr gut so. Also das funktioniert sehr, sehr gut, weil nur dann haben wir eine Basis, auf der wir gut arbeiten können. Weil wenn wir die nicht haben, dann entwickeln wir nachher Dinge, die keiner will. Das ist jetzt auch nicht das Ziel. Das ist dann Geldverschwendung. Ja. Also Geld und Zeitverschwendung.
Absolut, absolut. Ja. Wenn ich dir zuhöre, dass du die Leute abholst, dass alle auf einer Linie sein müssen, wie sieht es dann aus mit dem Vertrauensaufbau? Weil da müssen wir, ja, da muss ja sehr großes Vertrauen herrschen, eine Offenheit, eine gute Kommunikation und auch ein gutes Verständnis der Leute untereinander.
Die kommt dann im Prozess, sage ich. Die ist manchmal noch nicht da.
Ja.
Deshalb sage ich, ist das wirklich auch ein Teambildungsprozess. Ne? Also es ist ja auch zu sagen, wir machen das jetzt mit so jemandem. Und also insbesondere in den Kontexten, wo wir dann dabei sind, wo es nicht komplett alleine gemacht wird. Gibt auch ein paar schöne Podcast-Interviews, die ich schon geführt habe, auch in unserem Podcast, wo die dann sagen, so, also früher hieß es, wenn du einen Berater brauchst, hast du was falsch gemacht. So, das ist das Mindset, das wir im Mittelstand häufig auch noch haben. Und das ist so ein bisschen schade. Das sollte sich ein bisschen verändern, weil da auch nicht nur unbedingt zuzuhören, aber sich Impulse reinzuholen, das systematisch auch zu organisieren, ist, glaube ich, schon sehr, sehr hilfreich. Und ja, ist einfach, also es geht heute doch nicht mehr. Also wer möchte denn auch diese Last immer nur komplett alleine auf den eigenen Schultern tragen?
Ja, absolut.
Und Vertrauen ist deshalb Kern. Also auch bei uns, in allem, was wir tun, sehen wir auch in unserer, nennen das jetzt mal Customer Journey, geht es darum, Vertrauen zu schaffen, dass wir ja auch die Richtigen sind und unsere Methoden, Maßnahmen, Software, ich auch in meiner Person, da möglichst hohes Vertrauen haben, weil das ist jetzt schon, sind jetzt schon so die Dinge, die erzählt man ja nicht jedem. Und dann wirklich auch schnell Vertrauen aufzubauen, dass der uns jetzt hier nichts irgendwie verkaufen will, nur uns nachher in die falsche Richtung schiebt. Also deshalb ist mir auch immer wichtig zu sagen, und das ist egal, wo ich hinkomme und egal, wie es gelaufen ist, das, was da ist, ist erstmal sehr, sehr gut. Und das hatte alles seinen Grund, dass es so war, wie es ist. Und wir stellen das jetzt nicht grundsätzlich in Frage. Aber wir wollen ja vielleicht good to great, also das noch ein bisschen besser machen.
Ja, ja.
Dafür müssen wir vielleicht das, den einen oder anderen Stein mal umdrehen und das ein oder andere auch mal in Frage stellen, damit aber nicht vielleicht auch eine Lebensleistung eines Unternehmers oder einer Unternehmerin in Frage zu stellen oder einer Familie. Aber zu sagen, wenn wir wirklich jetzt noch mal weiter wollen, aufs nächste Level wollen, in die Zukunft wollen, in die nächste Generation wollen, dann ist es doch auch legitim, Dinge mal zu hinterfragen, sich auf den Prüfstand zu stellen und Dinge auch anders zu machen. Denn zu glauben, dass das, was man vor 30, 40 Jahren gemacht hat, auch heute noch genau das Richtige ist, sollte zumindest mal einer Überprüfung dann standhalten.
Ja, na ja, auf jeden Fall. Gibt es in bestimmte Branchen, die ganz besonders von Strategieberatung profitieren, wo du sagst, also das ist für dich, ich sag mal, die ideale Branche mit den idealen Kunden. Gibt es sowas oder?
Nee, also würde ich tatsächlich nicht sagen, also wir haben ein bisschen Fokus auf Mittelstand, also ein bisschen starken Fokus auf Mittelstand, viele Familienunternehmen bei uns. Wir sind dann eher so bei, ich sag mal, 100, 200 bis 5000 Mitarbeitern. So, wir haben auch ein paar, die sind größer, wir haben auch ein paar wenige, die sind kleiner. Wir haben wirklich vom Friseursalon, Insolvenzverwalter bis zum großen Intralogistikkonzern oder Systemhaus, ist da quasi alles dabei. Ich fühle mich immer total wohl in so einem mittelständischen Unternehmen, wo noch so ein paar Maschinen unterwegs sind, weil ich dann mit der Technik, ich kann das wenig, so, ich finde das immer sehr spannend. Und da kann ich einen neuen Blick reinbringen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also, und da haben wir ganz am Anfang im Vorgespräch gesprochen, für viele ist Strategie in Deutschland, ich sage bewusst in Deutschland, eine Nische. Das ist ein Nischenthema. Also im Buchmarkt ist das die kleinste Nische im Managementbuchbereich und es ist auch eine der kleinsten Nischen überhaupt, also auch im Podcast-Managementbereich. Da war ich total überrascht, weil in Amerika ist es komplett anders, ne?
Absolut.
Oder so, und da ist das mal mindestens auf gleicher Höhe wie Leadership. So, weil
auf jeden Fall.
Ohne Strategie geht auch kein Leadership und umgekehrt. In Deutschland, na, tut man sich da leider so ein bisschen schwer und ich sag mal, so mit Clausewitz und sowas haben wir sogar eine echte Historie bei dem Thema. Aber dann kam sehr lange Zeit nichts mehr. Und ich sag mal, wenn ich da nochmal so in der Historie zurückdenke, dann denke ich noch an Hermann Simon, den wir im Januar, den ich auch im Podcast begrüßen durfte, als einen der wesentlichen deutschen Vordenker auch bei diesen bei Strategiethemen. Aber viele Unternehmer in Deutschland tun sich doch schwer mit dem Begriff. Und auch wenn der Begriff an sich fällt, die versuchen den wirklich zu vermeiden, ne? Also der fällt im Meeting, dann erstarren, ich sage das immer so schön, dann erstarren die alle zur Salzsäule und warten drauf, dass der Messias jetzt reinkommt und die Welt erklärt. Mhm. Und das ist nicht Strategie. Strategie ist Handwerk. Mhm. Also es ist genauso Handwerk, wie da die Maschinen gebaut werden oder Produkte hergestellt werden. Das ist ein Handwerk. Du hast auch gesagt, beim Purpose ist Handwerk, das zu tun.
Mhm.
Und das Handwerk sollte man beherrschen.
Mhm.
So. Und wenn man selber nicht kann, dann sollte man sich die Unterstützung holen oder es versuchen zu lernen, es dann selber machen zu können. Und das geht heute in digitaler Form wirklich großartig. Da kann man viel tun.
Ja. Ja, du hast gesagt, Strategie braucht Führung oder lebt durch Führung.
Mhm.
Wenn ihr so einen Strategieprozess begleitet, seht ihr dann auch, dass sich Führungskräfte entweder durch diesen Prozess irgendwie entwickeln oder dass sie auch zusätzlich noch eine Entwicklung benötigen durch Mentoring, Coaching, was auch immer.
Ja, ist ein bisschen beides der Fall. Also der Prozess an sich eröffnet für viele dann ja schon neue Dimensionen, die sie bisher noch gar nicht so betrachtet haben, weil das von ihnen auch vielleicht noch gar nicht gefordert war, weil sie gar nicht wussten, wie sie das tun sollen. Da lernen sie viel. Also deshalb Strategieprozess ist auch Lernprozess über das eigene Unternehmen und sich selber. Und was wir häufig auch machen, ich bin zum Beispiel selber auch ausgebildeter Bergman-Coach, so eine Methodik aus den USA, dass wir in diesem Führungskreis, wenn sich das so etabliert, entweder machen wir das vor dem Strategieprozess, da haben meistens aber alle keine Zeit für sowas, aber dann machen wir es danach, weil dann alle gemerkt haben, jetzt sind wir ja da irgendwie so eine Art neues Team und jetzt müssen wir das ja irgendwie mal zusammenbringen und viele müssen sich auch die Frage stellen, ist das jetzt auch eine Rolle, die ich auch noch spielen will?
Mhm.
Dann braucht es ein Coaching, ja, klar, ja. Natürlich. Mhm. Also bieten wir tatsächlich auch häufig an, kommt auch häufig zum Zuge und ist sehr, sehr hilfreich. Da kommt man wirklich noch aufs nächste Level.
Ja.
Pardon.
Was ist so deine, du hast gerade ein paar deutsche Vordenker genannt. Was ist so für dich deine Inspirationsquelle? Wer oder was inspiriert dich in deiner Arbeit, vielleicht auch in deiner Weiterentwicklung? Wo gehst du hin? Wo schaust du hin, um dich inspirieren zu lassen?
Ja. Ich nehme mal ein Beispiel. Also hier hängen ja ganz viele Gitarren. Die hängen ja nicht nur zur Deko. Das ist kein virtueller Hintergrund. Also Musik ist so mein, jetzt kommen wir aus dem Coaching, das ist mein Motivator, meine Energiequelle, wenn wir jetzt mal so sprechen wollen, die mir dann Energie gibt. Und da ist für mich die meiste Inspiration. Und wenn ich da mal so schaue, da gibt es jemanden, der nennt sich Rick Rubin, einer der größten Produzenten, in Anführungszeichen, unserer Zeit. Ganz, ganz viele Musiker produziert. Tolle Band von Red Hot Chili Peppers, hat quasi den Hip-Hop mit erfunden, aber auch Johnny Cash nochmal zu neuen Dingen verholfen und sowas. Und auch letztes Jahr, glaube ich, ein Buch nochmal rausgebracht. Und er sieht sich selbst eher nicht als Producer, ich übersetze das jetzt mal, als der Berater, der das alles weiß, wie das besser geht, sondern als der Reducer. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild, in dem ich mich selber so wiederfinden konnte, wo ich sage, die Unternehmer da draußen und die Management-Teams, die sind so dicht. Die sind einfach so voll. Der Kalender ist voll, die Themen sind voll. Es ist alles so voll und die sehen wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil es einfach heute, es ist so viel, es ist so schnell so viel. Und dabei zu helfen, diesen Wald einfach ein bisschen abzuholzen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und Klarheit zu schaffen und Ordnung. Weil nur wenn ich diese Klarheit und Ordnung habe, und dann sind wir wieder bei Michael Porter, dem klassischen Strategievordenker, den wir alle natürlich kennen, der dann sagt, die Essenz von Strategie ist zu wissen, was man nicht tun sollte. Und dann sind das so vielleicht zwei Inspirationsquellen, die ich mal heranziehen wollen würde.
Ja, toll. Als letzte Frage, was ist so deine Message, die du gerne jedem Menschen am liebsten sagen möchtest? Was ist so eine Message, die in deinem Herzen ist, wo du sagst, also hierfür brenne ich, davon bin ich überzeugt, das möchte ich gerne als Message unter die Menschen bringen?
Ja, ich setze mal bei der Essenz von Michael Porter an. Das ist schon ein guter Punkt, denn wir verschwenden heute als Gesellschaft, als Nationen, als Unternehmen und auch als Individuen einfach wahnsinnig viele Ressourcen. Und ich meine das wirklich wortwörtlich in allem. Und das meine ich jetzt nicht nur in Naturressourcen, das meine ich auch in Zeitressourcen. Und wie schade ist das? Also wir wissen das doch alle, wie viele unnötige Meetings wir in unserem Leben alle schon hatten, die keinen weitergebracht haben, wirklich nicht. Und davon einfach weniger und zu wissen, was man nicht tun sollte und das Richtige zu tun, was dann einen echten Effekt hat, der wiederum eine positive Wirkung, dann sind wir bei unserem Wirkungsversprechen, bei unserem Impact Statement oder das wir damit erfunden haben, um dann echt nochmal einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft, für die Umwelt, für alles. Und das können wir wesentlich effizienter tun, als wir das heute tun. Da sind wir einfach, sei es durch Ego oder Themen oder alles Mögliche, einfach weil wir schlecht organisiert sind. Das ist so ein bisschen, nehme ich mal so als meine Mission mit, den Leuten hier den strategischen Raum zu schaffen, oder den Raum zu schaffen, um strategisch denken und handeln zu können, um damit einen echten Impact und Unterschied zu machen.
Toll. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Christian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch mit dir. Ich habe das sehr genossen und ja, alles Gute für dich.
Simona, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Path of Purpose Podcast.